Die Gesetze über das Friedensopfer und die nachfolgenden Vorschriften zur Weihung der Priester öffnen einen Blick auf Gottes Wunsch. Christus soll unser Frieden sein und zugleich Quelle von Dienst, Liebe und Kraft für die Gemeinde. Dabei bleibt eine Spannung, das Friedensopfer erlaubt dankbare Gemeinschaft mit Gott, offenbart aber zugleich unsere Schwäche und verlangt eine richtige, lebendige Teilhabe. Wie hängen der Genuss Christi, die Dauer unserer Erfahrung und unsere Weihe zum Dienst praktisch zusammen? Friedensopfer, Dankbarkeit und Gebrochenheit. Das Friedensopfer zeichnet ein Bild, das zugleich froh und nüchtern stimmt. Hier ist die Freude über Gemeinschaft mit Gott, dort die Erinnerung an menschliche Gebrochenheit. Es heißt in 3. Mose Kapitel 7 Vers 13, mit dem Dankopfer seines Friedensopfers soll er sein Opfer mit gesäuerten Broten darbringen. Die überraschende Erwähnung von Sauerteig im Dankopfer fordert unsere Erwartung heraus. Statt einer vollkommen ungesäuerten Darstellung von Reinheit begegnet uns ein Zeichen, das auf noch vorhandene Schwachheit und Unvollkommenheit verweist. Beobachtet man die Vorschriften weiter, wird deutlich, dass das Gesetz zwischen Formen der Teilhabe unterscheidet. Manche Erfahrungen sind kurzlebig und bedürfen fortwährender Erneuerung, andere haben längere Tragfähigkeit. Die Praxis lehrt Achtsamkeit vor dem Bewahren Alter. Verliebter Gemeinschaftserlebnisse. Mit dem Dankopfer seines Friedensopfers soll er sein Opfer mit gesäuerten Broten darbringen. Das bedeutet, dass der Opfernde, obwohl er Christus als den ohne Sünde genießt, dennoch Sünde in sich trägt. Dass ausgerechnet das Thanksgiving-Friedensopfer die schwächste Form des Friedensopfers ist, hängt damit zusammen, dass es Sauerteig enthält. Das weist darauf hin, dass der Opfernde weiterhin sündig ist und sich daher in einem geschwächten Zustand befindet. Die theologische Deutung dieses Sachverhalts führt ins Zentrum des Evangeliums, Christus ist unser Frieden, dargebracht und zugleich genießbar. Doch die Struktur des Dankopfers erinnert uns daran, dass die Erfahrung dieses Friedens in einem Leben stattfindet, das noch Reinigung und Licht bedarf. Das Gebot, das Fleisch nicht am dritten Tag zu essen, mahnt vor einer toten Formalität und vor dem Weiterleben in abgelebten Erinnerungen. Echte Gemeinschaft mit Gott verlangt Lebendigkeit und Rechenschaft. Aus dieser Spannung zwischen Genuss und Beschränktheit erwächst eine demütige Praxis des Herzens, nicht, um zu verzweifeln, sondern um beständig die Tiefe des erfüllten Christus zu suchen und in der täglichen Abhängigkeit von ihm Trost zu finden. So klingt der Abschnitt aus mit einer Einladung zur Hoffnung, der Friedensstifter ist da, seine Gabe ist echt, aber sie will in unserer Zerbrechlichkeit immer neu angenommen werden. Mit dem Dankopfer seines Friedensopfers soll er sein Opfer mit gesäuerten Broten darbringen. Was aber vom Fleisch des Schlachtopfers am dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Die Wirklichkeit des Friedensopfers hält beides zusammen, die Freude über Gemeinschaft und die Einsicht in die eigene Beschränktheit. Diese Balance führt nicht zur Resignation, sondern zu einem nüchternen Vertrauen, das Christus als die einzige Quelle des dauernden Friedens sucht. In dieser Haltung kann Dankbarkeit wachsen, die nicht überheblich ist, sondern das Heil Gottes als stets notwendiges Geschenk empfängt. Mahlgabe und Hebopfer, Teilhabe durch Dienst. Die Verbindung von Mahlgabe und Hebopfer öffnet einen Blick auf das Zusammenspiel von Genuss und Dienst. Das Gesetz ordnet, dass von der Gabe eines jeden ein Teil als Hebopfer dargebracht wird, so heißt es in 3. Mose Kapitel 7 Vers 14, und man soll eines davon, von der ganzen Gabe, dem Herrn als Hebopfer darbringen, dem Priester, der das Blut des Heilsopfers sprengt, ihm soll es gehören. Dieses Bild lässt Christus in seiner Erhöhung erscheinen, als Speisopfer wird er Gott dargebracht und zugleich denen zum Anteil, die in seinem Namen dienen. Beobachtung und Deutung verbinden sich hier zu einer einfachen, doch tiefen Wahrheit, Dienst bleibt nicht leeres Geben, sondern wird zur Weise, in der der erhöhte Christus selbst den Dienenden erfüllt. Und davon soll er von jedem Opfer eines als Hebopfer dem Jehova darbringen, es soll dem Priester sein, der das Blut des Friedensopfers spritzt. Dies hat eine doppelte Bedeutung. Erstens, da das Hebopfer Christus in seiner Auffahrt symbolisiert, zeigt es, dass Christus als Speisopfer in all seinen Aspekten dem in der Auffahrt befindlichen Gott dargebracht wird. Zweitens bedeutet es, dass derjenige, der Christus als Friedensopfer darbringt, an einem solchen Christus teilhat und ihn als Speise genießt. Wenn wir den aufgefahrenen Christus anderen darbringen, teilhaben wir an genau dem Christus, den wir darbringen. Aus dem alttestamentlichen Ritual wird eine geistliche Konsequenz deutlich, das Geben des Erhöhten an andere kehrt in die Stärkung des Gebenden zurück. Paulus legt dieselbe Gemeinschaftstiefe in das Abendmahlsbild, wenn er fragt nach der Gemeinschaft des Brotes und des Kelches, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Hier zeigt sich, dass Teilnahme an der lebendigen Mahlgemeinschaft und aktive Mitgabe des Christus im Dienst zwei Seiten einer einzigen Erfahrung sind, ein Austausch, bei dem der dienende Anteil bekommt an dem, was er weitergibt. Dies führt zu einer ermutigenden Einsicht: Dienst bewahrt die gemeinsame Mahlgemeinschaft lebendig, weil er selbst vom erhöhten Christus genährt wird. Und man soll eines davon, von der ganzen Gabe, dem Herrn als Hebopfer darbringen, dem Priester, der das Blut des Heilsopfers sprengt, ihm soll es gehören. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Der Zusammenhang von Hebopfer und Mahlgabe lädt zu einer Haltung, in der Dienst nicht als Verzicht, sondern als Teilhabe erfahren wird. Wenn Anteilgabe und Empfang im Leib sich durchdringen, wächst eine Gemeinschaft, die zugleich stärkend und dankbar ist. In dieser Dynamik offenbart sich der Christus, der sowohl geschenkt als auch genossen wird. Weihung und Salbung, Priestersein in Praxis. Die Weihe Aarons und seiner Söhne legt frei, wie Priestertum aus göttlicher Einsetzung und nicht aus menschlicher Leistung hervorgeht. Das alte Ritual umfasst Waschen, Bekleiden und Salbung, Zeichen, die weit über äußere Form hinaus auf die innere Wirklichkeit verweisen. Es heißt in 2. Mose Kapitel 28 Vers 41, und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm. Dann sollst du sie salben und ihnen die Hände füllen und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Das Bild gefüllter Hände verweist auf Gottes aktive Gabe, Weihung ist unsere Hingabe, Einsetzung seine Autorität, zusammenbringen sie den priesterlichen Dienst hervor, der sowohl Gemeinschaft mit Gott als auch verantwortliche Vertretung vor Gott bedeutet. Durch Aarons Weihung, durch die er das heilige Amt des Hohepriesters empfing, wurden seine leeren Hände gefüllt. Das Wort Weihung wird manchmal mit Einsetzung übersetzt. Die Weihung liegt bei uns, wir weihen uns Gott. Die Einsetzung hingegen liegt bei Gott, er setzt uns ein. Die Deutung dieses Geschehens reicht in das Neue Testament hinein, das Anziehen Christi, von dem Paulus spricht, macht deutlich, dass das Priestertum nun in der Einheit mit Christus gelebt wird, denn so viele von euch in Christus hineingetauft worden sind, haben Christus angezogen. In der Folge ist unser priesterliches Leben nicht erstes Werk unserer Kraft, sondern Frucht einer göttlichen Füllung, die uns befähigt und zugleich verantwortlich macht. Die einst dem Priester zustehenden Anteile, die in 3. Mose 7 genannt werden, zeigen, dass Weihung konkretes Ausgehen in Dienst und zugleich anhaltende Teilhabe an Gottes Versorgung bedeutet. Am Ende steht eine ermutigende Perspektive: Heiliger Dienst ist möglich, weil Gott selbst die nötige Wirkung schenkt und den Dienenden mit dem befähigt, was er zu geben hat. Und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm. Dann sollst du sie salben und ihnen die Hände füllen und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Denn so viele von euch in Christus hineingetauft worden sind, haben Christus angezogen. Weihe und Salbung weisen auf eine gemeinsame Wahrheit: Priestertum lebt von Gottes Gabe und vom Anziehen des Christus. Das bedeutet, dass das Gemeindeleben nicht von menschlicher Leistung abhängt, sondern von der Gotteskraft, die in uns wirkt. So kann Dienst zugleich demütig und kraftvoll sein, getragen von der Gewissheit, dass Gott Hände füllt und Leben heiligt. Herr, du bist unser Friedensopfer und die Quelle aller Gemeinschaft mit dem Vater, wir danken dir, dass du uns reinigst, kleidest und salbst, damit wir dir als dein Priestervolk dienen dürfen. Schenke uns die Gnade, unsere Erfahrung mit dir täglich lebendig zu halten, dass unser Genuss deiner Person nicht alt und leer wird, sondern Frische, Liebe und Kraft in den Leib einträgt. Bewahre uns vor einer oberflächlichen Teilhabe und wecke in uns die Sehnsucht, in wahrer Heiligkeit und demütigem Dienst deine Gegenwart zu spiegeln. Amen.